lese einen Text aus dem Matthäusevangelium, das 24. Kapitel, die Verse 32 bis 39. Der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es auch, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Damit bezieht er sich auf das, was er vorher gesagt hat. Dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zu der Zeit von Noah. Damals vor der großen Flut aßen und tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Eiche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. Und so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Ich habe mich als ein 19-jähriger junger Mann Mitte der 70er Jahre zu Jesus bekehrt. Damals war der Kalte Krieg noch in vollem Gange. Erinnert euch die Konfrontation zwischen dem kapitalistischen Westen unter Führung der USA und dem kommunistischen Ostblock unter Führung der UdSSR, ehemalige Sowjetunion. Und in den 70er Jahren ist das nochmal auf einen neuen Höhepunkt und auf eine neue Krise zugelaufen. Und es gab auch unter den Christen eine ausgeprägte Endzeiterwartung, weil die Gefahr eines dritten Weltkriegs, ausgelöst durch einen Einmarsch der UdSSR nach Deutschland, nicht von der Hand zu weisen war. Und in dieser Zeit hat man uns dieses Gleichnis vom Feigenbaum folgendermaßen ausgelegt. Man hat gesagt, der Feigenbaum ist vom Alten Testament her ein Symbol für das Volk Israel, für den Staat Israel auch. Und das saftig werden, Blätter bekommen, das steht für die Staatsgründung Israels nach 2000 Jahren Zerstreuung und Diaspora im Jahr 1948. Und innerhalb von einer Generation wird die Weltzeit, wie wir sie kennen, ein Ende finden und Jesus wird wiederkommen. Und als eine Generation hat man 40 Jahre angenommen. 1948 plus 40 wären wir ins Jahr 1988 gekommen. Nun, wir wissen, so ist es nicht gekommen. Das heißt, diese Auslegung war falsch. Es gibt noch eine weitere Geschichte rund um den Feigenbaum, die im Neuen Testament erwähnt wird, nämlich die Verfluchung des Feigenbaums. Im Frühjahr, gerade als die Zeit war, dass der Feigenbaum neu ausgeschlagen und gegrünt hat, ist Jesus da vorbeigekommen in der Erwartung, Vorfeigen zu finden. Ein Feigenbaum kann dreimal Frucht bringen im Jahr und es fängt an mit den sogenannten Vorfeigen, die sind relativ klein und auch nicht sehr schmackhaft, aber man kann sie immerhin essen. Und diese Vorfeigen waren eben nicht da an diesem Baum. Und Jesus verflucht diesen Baum dann. Und einen Tag später geht er mit Petrus wieder vorbei. Und völlig erstaunt macht Petrus Jesus darauf aufmerksam und sagt ihm, da guck mal, der Baum ist von, seit du ihn verflucht hast, innerhalb von 24 Stunden ist er verdorrt und kaputt gegangen. Und auch hier haben christliche Ausleger wiederum gesagt, Der Feigenbaum, der unfruchtbare Feigenbaum, steht für das Volk Israel, das seinen Messias Jesus einfach nicht anerkennen will und ihn ablehnt. Und was Jesus hier macht, das ist, er verflucht Israel. Er verflucht die Juden. Aber war das wirklich die Intention von Jesus? Doch sicher nicht, nicht. Er war ein Jude, der sein eigenes Volk geliebt hat. Er hat geweint und geklagt um das Volk. Und letztendlich hat er sein Leben nicht nur für die ganze Welt gegeben und für die Heidenvölker, für Menschen aus den Heidenvölkern, sondern auch für das Volk Israel. Wie lange ist nun eine Generation? Da gibt es in der Bibel verschiedene Möglichkeiten, was für eine Jahreszahl man da einsetzen oder ansetzen könnte. Das fängt an mit 35 Jahren, über 40 Jahre, bis hin zu 80 Jahren, sogar 100 Jahre sind im Gespräch und als Ende der Fahnenstange 108,5 Jahre. Kann euch nicht erklären, ich habe nicht die Zeit dazu, wie man auf diese Zahlen kommt, aber es gibt Bibelstellen, aus denen man das so oder so ableiten könnte. Aber wir merken da natürlich, das ist eine Unsicherheit. Wie viele Jahre versteht die Bibel, wie viele Jahre versteht Gott unter einer Generation? Wir wissen das nicht. Nun könnte man ja sagen, wenn Jesus seine eigene Generation angesprochen hat und ihnen gesagt hat, also innerhalb einer Generation werdet ihr, die noch Lebenden, das alles erleben, also meine Wiederkunft und das Ende der Welt, dann ist das ja so auch nicht gekommen. Hat er sich entweder geirrt oder hat er was anderes gemeint? Man kann nämlich dieses Wort Generation auch genauso ersetzen durch das Wort Geschlecht. Also Geschlecht und Generation ist das gleiche Wort. Und im Prinzip könnte Jesus nichts anderes gesagt haben, als wenn er die noch lebende Generation angesprochen hat, dass er damit das Geschlecht der Juden insgesamt angesprochen hat. Und er sagt eigentlich nichts anderes, als dieses Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis das Ende der Welt kommt und bis ich zurückkomme. Und wenn man das so versteht, dann hat das auch für die heutige Zeit eine ganz interessante Perspektive, weil nämlich weder Hitler mit seinen Versuchen, die Juden auszulöschen, erfolgreich gewesen ist, noch wird die Hamas, noch wird der Iran, noch wird die ganze arabische Welt, ihnen wird es genauso wenig gelingen, Israel auszulöschen. Und das bedeutet durchaus nicht, dass Israel jede Schlacht gewinnen muss, die es gibt. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass immer so viel übrig bleiben werden, dass das Volk sich erneuern kann, wie es ja letztendlich dann in der Geschichte auch geschehen ist. Wann kommt das Ende der Welt? Das ist ja eine hochinteressante Frage. Und wir wollen uns mal anschauen, wie Jesus das beantwortet. Und wir gehen dazu an den Anfang des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 24, Vers 3, als Einleitung, wo diese Frage gestellt wird. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Und dann fängt er an, Sachen aufzuzählen. Und ich greife jetzt von diesen Sachen einfach mal welche raus, die ich selbst am wichtigsten halte. Ich sage gleich, ich greife nicht alles auf, was da geschrieben steht, sondern ich greife nur ein paar einzelne Sachen raus, die mir besonders wichtig sind. Das fängt an mit Matthäus 24, Vers 6. Und da steht geschrieben, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Nun hat es ja Kriege und Kriegsgeschrei schon immer gegeben, durch die ganze Geschichte hindurch gegeben. Denken wir an den schrecklichen Krieg der Römer gegen das jüdische Volk, das mit der Auslöschung des jüdischen Staates im Jahre 70 nach Christus geschehen ist. Der Fall Jerusalems, die Zerstörung des Tempels. Denken wir im vergangenen Jahrhundert an zwei Weltkriege, die es gegeben hat. Denken wir daran, dass es seit der Staatsgründung Israels je nach Zählweise mindestens 4 oder 5 große Kriege gegeben hat. Den Unabhängigkeitskrieg direkt nach der Unabhängigkeitserklärung eben 1948-49, den sogenannten Sechstagekrieg, den Yom Kippur-Krieg, den ersten Libanon-Krieg 1982 und den zweiten Libanon-Krieg, den ich übrigens selbst in Israel miterlebt habe, weil ich da gerade war, der Gott sei Dank nur einen Monat gedauert hat im Jahre 2006. All diese Kriege waren scheinbar noch nicht das Ende. Und aus meiner Sicht heraus ist wahrscheinlich auch die jetzige Kriegssituation mit dem Ukraine-Krieg und mit dem Gaza-Krieg in Israel noch nicht das Ende. Aber vielleicht bereitet sich der Boden für das Ende vor, das Szenario aus dem heraus sehr schnell einfach Entwicklungen freigesetzt werden können, die auf das Ende dieser Weltzeit und auf das Kommen, das Wiederkommen von Jesus hindeuten. Matthäus 24, Vers 12 und 13 zunächst mal. Weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet. Was gilt in der westlichen Welt denn überhaupt noch von Gottes Geboten? Du sollst nicht Ehe brechen. Ha! Das wird doch in Film und Fernsehen und in der Öffentlichkeit völlig abgewertet als Kavaliersdelikt. Ist doch harmlos. Früher hat man gedacht, dass Ehe und Familie, Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau, die Keimzelle und die Grundzelle einer gesunden Gesellschaft sind. Heute hat man das vollständig abgewertet und man stellt alternative Partnerschaften daneben und wertet damit ab, was das ursprünglich einmal sein sollte, Ehe und Familie. Du sollst nicht lügen. Es hat noch keinen Präsidenten in der Geschichte der Welt und der USA gegeben, der so dreist und frech und unverschämt gelogen hat wie der ehemalige Präsident Donald Trump. Denken wir an unsere deutschen Management-Eliten. Die führenden Manager haben alle nichts gewusst von dem Abgasskandal. Das waren die unteren Chargen, die verantwortlich waren dafür, aber die oben waren doch unschuldig. Hier sehen wir, dass sich da etwas aufgebaut hat, was schon recht weit fortgeschritten ist. Vers 14. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Nun könnte man sagen, mittlerweile wird die Botschaft des Evangeliums in der ganzen Welt verkündigt durch Fernsehen, Radio, Internet, oberflächlich betrachtet mag das so sein. Wenn man aber genauer hinschaut und sich ein bisschen intensiver mit der Weltmission und ihrem Stand auseinandersetzt, sieht man auf der einen Seite, dass das Bemühen, die Enden der Erde zu erreichen, mit der Botschaft von Jesus als dem einzigen Weg zu Gott und als dem einzigen Retter, so weit vorgedrungen ist wie noch nie in der Geschichte. Und dass die Bemühungen, das umzusetzen, so stark sind wie noch nie in der Geschichte. Aber wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, dass es zum Beispiel in Indien, zum Beispiel in der arabischen Welt oder generell in der muslimischen Welt, und da gehören ja auch große Länder mit vielen Völkern wie Indonesien zum Beispiel dazu, oder wenn man in die Sahelzone nach Afrika schaut, da gibt es noch Hunderte von Völkern, die im christlichen Sinn als unerreicht oder sogar als unberührt gelten. Unerreicht heißt, da gibt es vielleicht einige wenige Christen, aber das Gros der Bevölkerung hat noch nie was gehört von Jesus. Und unberührt heißt, da gibt es überhaupt keine Christen. Es gibt Völker, da ist noch das Evangelium nicht hingekommen. Da gibt es keine bekannten Christen und erst recht keine christliche Kirche. Und wenn das wirklich stimmt, was in der Offenbarung gesagt ist, dass einmal vor dem Thron Gottes Menschen aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Sprachgruppen einmal Gott anbeten werden gemeinsam, dann heißt das im Umkehrschluss auch wieder, jetzt kann noch nicht das Ende sein in den nächsten Jahren, weil dieses Ziel einfach noch nicht erreicht ist. Ich gebe euch meine Sicht der Dinge weiter hier, sage aber gleich dazu, ich kann mich irren. Es sollte nicht so sein, dass ihr nicht mitdenkt und euch nicht eure eigene Meinung bildet. Ich gebe euch viel Stoff zum Nachdenken, aber verantwortlich vor Gott für das, was ihr mir abnehmt und was nicht, seid ihr selbst. Ihr könnt einmal nicht sagen, aber der Karl-Heinz hat doch gesagt, da, da, und ich habe mich drauf verlassen und jetzt kommt alles ganz anders. Wird Gott nicht akzeptieren. Matthäus 24 und 25 sind die sogenannten Endzeitreden von Jesus. Es gibt eine Parallele in Lukas 21, kürzer wird da Ähnliches gesagt oder dasselbe gesagt. Und ich gehe jetzt mal in das Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 25. Da heißt es, zu dieser Zeit werden an Sonne, Mond und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und Sturmfluten über sie hereinbrechen. Die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird, denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Wow. Wenn wir uns jetzt mal die Katastrophen angucken, der letzten Jahrzehnte oder vielleicht auch nur die Katastrophen dieses Jahres mit den Feuersbrünsten in Australien, mit den Überschwemmungskatastrophen, angefangen mit dem Tsunami bis zu den Überschwemmungen, die da erst neulich in Libyen waren, mit den Erdbeben in Haiti 2010 oder eben in Marokko jetzt auch erst neulich, die Waldbrände in Griechenland auch. Oder gerade gestern Abend in den Nachrichten gehört, diese Dürre im Amazonasgebiet, das regenreichste und wasserreichste Gebiet der Erde, und die haben eine Dürre mit Tiefständen der Flüsse dort, die es noch nie gegeben hat. Dann hat man aber doch den Eindruck, dass es eine Intensivierung an eine Zunahme von solchen Katastrophen gegeben hat, die auch noch nicht da war, obwohl solche Sachen natürlich auch schon immer gegeben hat. Das Szenario breitet sich vor, aber wir sehen auch an diesem Text, da ist durchaus noch Luft von oben. Ich würde mal sagen, dass die Menschheit oder die Menschen momentan noch nicht vergehen vor Furcht vor den Dingen, die da kommen sollen. Sie sind verunsichert, ja. Und diese Verunsicherung ist auch ein Stück weit gut, ne? Weil sie uns Sicherheiten unter den Füßen wegzieht, die eigentlich keine wirklichen Sicherheiten sind. Wir dachten oft, in Europa können uns diese Dinge nicht erreichen. Das ist in Afrika oder in Südamerika, aber doch nicht bei uns. Mittlerweile wissen wir, dass es bei uns genauso kommen kann wie anderswo. Und dass es keine Sicherheit in Europa gibt, weder vor Kriegen noch vor Seuchen noch vor was sonst. Aber auch da ist meine Einschätzung eben, jetzt ist noch nicht die Zeit des Endes, weil da noch Platz ist. Die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen und das Durcheinandergeraten sogar des Weltalls ist momentan noch nicht da oder noch nicht sichtbar. Und deswegen aus meiner Einschätzung heraus würde ich mal sagen, also es ist immer noch eine Gnadenzeit, die vor uns liegt, von 10 Jahren, von 20 Jahren, vielleicht auch von 50 Jahren. Ich weiß das nicht. Was uns dieses Gleichnis aber auf jeden Fall sagt, und damit komme ich zu seiner eigentlichen Auslegung, das ist eigentlich nicht mehr, als was drinsteht. Wenn ihr in die Natur hineinschaut und ihr seht den Feigenbaum, und interessanterweise in der Parallelstelle in Lukas 21 sagt er nicht nur den Feigenbaum, seht euch den Feigenbaum an, sondern er sagt, seht euch den Feigenbaum an und die anderen Bäume. Wenn die grün werden, wisst ihr, es kommt der Sommer. Und genauso gibt es Vorzeichen, die erkennbar sind, die Zeichen, die zeigen, dass es irgendwann mal kommen wird. Und vielleicht stehen wir am Anfang dieser Zeit oder vielleicht sind wir da sogar schon ein Stück weit drin. Letztendlich sind es drei Dinge, die ich aus diesem Gleichnis herausnehme. Erstens, das Gleichnis vom Feigenbaum sagt, dass es erkennbare Vorzeichen gibt, die es in einem weitläufigen Zeitraum ankündigen. Und hier in unserem Gleichnis heißt es, es geht von, es ist noch nicht da, es fängt erst an, bis zu, es ist nahe bevorstehend. Oder hier sagen sie in dieser Übersetzung unmittelbar sogar. Zweitens, den exakten Zeitraum, hier als Zeit und Stunde bezeichnet, den kennt kein Mensch und soll auch kein Mensch kennen. Und alle Berechnungen von Christen und von Bibelauslegern sind völlig sinnlos, weil es letztendlich doch anders kommt, als es absehbar ist. Und wenn da steht, den exakten Zeitraum, Zeit und Stunde, bin ich so frei zu sagen, ich glaube auch Monat und Jahr, kann man noch dazufügen, kennt kein Mensch. Und drittens, und damit beziehe ich mich auch auf einen weiteren Text aus Lukas 21, 34 bis 36, wo gesagt wird, passt auf, dass ihr weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags ihr euch vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag, Ende der Welt, Wiederkunft Jesu, euch überraschen, so wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er wird für alle Menschen auf dieser Welt völlig unerwartet kommen. Alle Menschen auf dieser Welt, gehören da die Christen auch dazu? Überraschend wie eine Falle. Und ich warne euch ausdrücklich davor, euch auf so Endzeitszenarien zu verlassen, wie sie im christlichen Bereich ja durchaus existieren. Zuerst muss das passieren und dann muss das passieren und dann das und das. Es ist möglich, dass es so kommen wird. Ich möchte das nicht von der Hand weisen. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Wenn es ganz anders kommt, und wahrscheinlich kommt es ganz anders, weil wo wäre sonst die Überraschung hier, die dieser Text von Jesus vorhersagt? Und worauf es ankommt, ist ja auch gar nicht den Zeitpunkt zu kennen. Als ich auf der Bibelschule war, hat einer unserer Lehrer, Bruder Richard Grüger, den ich sehr schätzen gelernt habe in meiner Bibelschulzeit, der hat gesagt, Leute, wieso muss man für die sogenannte Entrückung, gehe ich jetzt gar nicht darauf ein, was das ist, oder für das Ende der Welt mehr vorbereitet sein wie für seinen eigenen Tod? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von uns wahrscheinlich, bevor das Ende der Welt kommt, eher eines natürlichen Todes gestorben sind oder an einer Krankheit oder durch einen Unfall gestorben sind. Und vor solchen Dingen sind wir als Christen ja auch nicht bewahrt, dass uns das passieren kann. Also, es ist nicht wichtig, diesen Zeitpunkt des Endes der Welt exakt festlegen zu können. Und wichtig ist, dass wir einen Lebensstil führen, den ich als geistesgegenwärtig bezeichne. Geistesgegenwärtig, ja, aufmerksam, auch das Zeitgeschehen verfolgend, mit dem Versuch, Entwicklungen zu erkennen und auch Konsequenzen zu ziehen für uns selbst. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und darauf möchte ich jetzt noch einen Schwerpunkt legen, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Wachet und betet, sagt Jesus. Warum sind Gebetsstunden in der Gemeinde weltweit und auch hier bei uns so schlecht besucht? Ich möchte zwei Gründe dafür nennen. Grund Nummer eins, beten und insbesondere Fürbitte leisten für andere Menschen, für die eigene Gemeinde, ist anstrengend, ist Arbeit, macht Mühe, ist unbequem. Wenn wir beten, verlassen uns Energien und das merken wir. Auf der anderen Seite ist es ja gut, dass uns Energien verlassen, weil wir etwas ausrichten. Ja, und manchmal sind wir einfach nicht bereit, dieses Opfer des Betens zu bringen, die Arbeit, die Gebet erfordert, zu verrichten. Punkt Nummer zwei, und ich glaube, das ist da ähnlich, wie wir es in unserem Justizsystem haben, wo wir sagen, wo viele Leute sagen, unser Justizsystem in Deutschland, das hat keine abschreckende Wirkung mehr, weil die Zeitspanne zwischen Straftat und Verurteilung und Strafantritt so weit auseinander liegt zeitlich, dass das überhaupt keinen Effekt mehr hat. Wenn ich heute eine Straftat begehe und ich werde erst für 5 Jahren muss ich in den Bau dafür, dann ist der Lerneffekt verloren. Oder der abschreckende Effekt ist verloren. Und mit dem Gebet verhält es sich ähnlich. Ich glaube, dass auch deswegen so viele nicht in Gebetsstunden gehen, weil der Zeitpunkt zwischen Beten und gebetssichtbarer Gebetserhörung oft so weit nach hinten liegt. Wir beten manchmal wochenlang, wir beten monatelang, wir beten manchmal jahrelang, wir beten manchmal jahrzehntelang und manch einer betet ein ganzes Leben lang um eine Sache und man sieht kein sichtbares Resultat. Und das ist natürlich frustrierend. Gott sei Dank gibt es immer wieder auch die Gebetserhörungen, die dann auch sichtbar werden, die uns bei der Stange halten, aber eben nicht jeden. Und ich möchte euch da neu herausfordern. Leute, der Frust ist menschlich verständlich, aber er muss überwunden werden. Keines unserer Gebete geht verloren. Gott sammelt unsere Gebete. Und die Kraft unserer Gebete geht über unsere eigene Lebenszeit hinaus. Selbst wenn wir nicht in den Genuss kommen dessen, was wir erbetet haben, erreichen unsere Gebete einen Zweck, erfüllen unsere Gebete einen Zweck. Also vielleicht seid ihr müde geworden, frustriert, einfach weil zu wenig Gebetserhörungen geschehen sind. Und ich sage euch, macht einen Neuanfang, auch was das Beten betrifft. Wir haben genug Gebetsaktivitäten hier bei uns in der Gemeinde. Es geht nicht nur um das persönliche Gebet, sondern es geht auch um das gemeinsame Gebet. Es geht eben um speziell auch die Fürbitte für andere Menschen, für unsere Regierung, für unser Land und so weiter und so weiter. Wir haben Frauengebet, wir haben Männergebet, wir haben Frühgebet, wir haben die Gebets- und Fastenwoche zum Jahresanfang, die Allianzgebetswoche zum Jahresanfang, wo wir mit anderen Christen zusammen beten. Wir haben jetzt eben dieses 24-Stunden-Gebet. Ich glaube, da gibt es noch Lücken. So, klingt euch doch noch in so eine Lücke ein. Egal, ob ihr nur die Gegenwart Gottes genießt ohne Programm, wie es heute Morgen bei dem Mitarbeitertreffen vor dem Gottesdienst auch angeklungen ist, oder ob ihr ganz konkrete Anliegen tatsächlich habt und auch durchbetet. Wir sind herausgefordert, geistesgegenwärtig zu leben, wachsam das Zeitgeschehen zu verfolgen, mit Gott über alles zu sprechen, über Kleines und Großes, und ein Leben, das zu sehr auf das Irdische ausgerichtet ist, wie zu Noahs Zeiten, auf Partnersuche und Partnerschaftsgestaltung, auf Karriere, auf Sport, auf materiellen Wohlstand zu erlangen, das entspricht dem nicht, was Gott von uns sehen will und erwartet. Jesus, wir treten in deine Gegenwart hinein. Danke dir, dass dein Wort uns immer wieder einen Spiegel vorhält und uns aufmerksam macht auf bestimmte Dinge in unserem Leben, wo Luft nach oben ist. Herr, ich bitte dich einfach, dass Menschen jetzt unter den Zuhörern hier oder auch im Internet sich einfach von mir und von dir herausfordern lassen, einen Neuanfang zu machen, auch was das Fürbittegebet und die Beteiligung an Gebetsveranstaltungen in unserer oder in der eigenen Gemeinde, dass sie sich zu einem Neuanfang entscheiden, gerade jetzt.